Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Überleben in Corona-Zeiten. Wir schauen heute auf den Buchhandel und die großen Opernfestivals. Bayreuth ist schon abgesagt. Was aus dem 100-jährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele wird, ist noch offen. Der Buchhandel verzeichnet 30% Umsatzeinbrüche im Vergleich zum Vorjahresmonat, obwohl sich gerade die kleinen Buchhandlungen kreativ abstrampeln. Und dann geht es um einen spannenden Nachlass, den nämlich von Georg Kolbe, seiner Enkelin, hat sich am Ende ihres Lebens davon überzeugen lassen, dass er dem Georg-Kolbe-Museum in Berlin übergeben wird. Sie selbst war vor Jahrzehnten dort Direktorin und hielt den Nachlass unter Verschluss. Da kann man sich natürlich fragen, warum, und das tun wir auch. Wie alle Branchen gerät auch der Buchhandel in dieser Krise ins Strudeln. Außer in Berlin und Sachsen-Anhalt sind die Buchläden geschlossen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters empfiehlt jetzt, wo der Online-Riese Amazon vor allem Lebensmittel ausliefere, die Gunst der Stunde zu nutzen und als Buchhändler die Kunden per Telefon und soziale Medien zu bedienen. Was das bedeutet, hat Tobias Krone bei Münchner Händlern live mitbekommen.
Die Gefühlslage bei Katrin Schmidt, inzwischen ist sie stabil. Am Anfang des Shutdowns war das anders.
Bei uns beiden hat es zu wahnsinnig viel Aktionismus geführt, dass du den ganzen Tag das willst du machen und mit der Zeitung reden und was können wir jetzt auf Facebook machen und Instagram und was könnten wir noch machen? Was machen wir mit den anderen Händlern hier vor Ort? Kann man da Kooperationen eingehen? Teilweise saß ich aber auch nur abends zu Hause und bin schlicht und ergreifend in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte.
Es ist später Nachmittag. Katrin Schmidt, die Mitinhaberin der Buchhandlung Lesezeichen im Münchner Vorort Germering, kniet auf dem Fußboden zwischen Buchregalen, Ladentheke und Versandkisten neben ihren Kolleginnen. Vor sich eine meterlange Reihe an Plastiktüten, die sie selbst ausliefern.
Wir packen gerade die Ware, die wir innerhalb des Ortes zustellen, in Tüten. Das heißt, es wird alle stapelweise die Bücher hingelegt, die Rechnung draufgelegt, dann wird ein Label ausgedruckt, damit wir die Tüten belabeln können und das packen und tüten wir gerade ein.
Katrin Schmidt ist eine von tausenden Buchhandlungsinhaberinnen, die gerade alles tun, um bei geschlossener Ladentür den Kampf um die Existenz weiterzuführen.
Also seit dem Shutdown sind meine Kollegin und ich jeden Tag hier 12 bis 13 Stunden im Laden, einfach um das aufrechtzuerhalten, weil wir ja keine Logistiker sind, wir sind ja Buchhändler.
Die Beratung machen Sie hier jetzt verstärkt online, zum Beispiel über Facebook.
Ihr steht vor eurem Garten, das Wetter ist schön und ihr hättet jetzt eigentlich Zeit und euer Daumen ist eher so hellgrün. Dann hätte ich hier ein super Buch auch für alle Garteneinsteiger, aber auch die, die einen Garten haben und sich aber immer fragen, was mache ich denn da eigentlich?
Seit 7 Jahren postet Katrin Schmidt kleine einminütige Werbevideos mit Büchertipps. Teilweise macht sie aber auch Beratungsvideos über WhatsApp. Hier führt sie einer Kundin ein Bilderbuch zum Thema Ostern vor.
Und dann habe ich hier, hör mal, wer knabbert hier. Wenn man an der Lasche zieht, kann der Hase knabbern. Ist empfohlen statt 1,5. Das wollte ich dir zeigen. Alles andere sonst, ich versuche jetzt mal, dich zu erreichen. Bis dann, ciao.
40 Bestellungen kommen gerade pro Tag zusammen. Immerhin. Trotzdem.
Das sind halt sonst Sachen, wo früher Kunden gekommen sind, Ware an den Tisch gelegt haben, gegangen sind. Das läuft jetzt alles einzeln. Das ist immer noch ein Bruchteil von dem, was normalerweise umgesetzt wird. Und die Logistik natürlich frisst einen Haufen Zeit, Energie und Kosten. Und jede Lieferung ist eine einzelne Rechnung, statt abends diese Kassenbuchung. Die Bankkontoführungsgebühren gehen natürlich auch unendlich in die Höhe.
Auch bei Franz Klug ist geschlossen. Gezwungenermaßen. Der gebürtige Österreicher ist Geschäftsführer der Buchhandlung Lendner im neuen Rathaus am Münchner Marienplatz. Im verwinkelten Arkadenlädchen findet man das Neueste der Philosophie. Im Januar kam hier sogar Jürgen Habermas zur Signierstunde vorbei. Neben viel Belletristik wartet auch ein ganzes Regal Lyrik vergeblich auf Kunden. Doch die Stimmung von Franz Klug ist nicht so schlecht.
Also natürlich fehlt uns Umsatz, aber ich muss sagen, wir sind überrascht. Wir hätten nie geglaubt, dass so viele sich solidarisieren und Bücher bei uns bestellen. Das ist wirklich großartig. Und wir bedanken uns jetzt schon alle bei unseren Kunden. Und wir glauben, das ist ja deutschlandweit so. Und das ist eine riesige Chance auch für den Buchhandel vor Ort, die Kunden wieder mehr zu binden und auch mehr zu machen mit den Kunden. Und das ist großartig. Die sind sehr solidarisch. Also wir sind begeistert.
Ein Klassiker ist gerade sehr gefragt.
Ja, am Anfang war vor allem die Pest, also sehr stark gefragt von Camus. Aber ich muss sagen, ich würde jetzt gar nicht die Quarantänebücher lesen, sondern ich würde das Neue lesen. Also ich würde allen empfehlen, bitte unbedingt Die Bagage lesen.
Ein Familienroman von Monika Helfer.
Und unbedingt auch, weil ich bin auch philosophisch interessiert, das philosophische Buch der Stunde ist von Giorgio Agamben Ausnahmezustand.
Nicht mehr ganz neu, aber ein Essay über Entmachtung der BürgerInnen durch die Antiterrorgesetze des Staats. Zurück zum Geschäft. Ob es besser wäre, die Buchläden jetzt wieder aufzumachen? Franz Klug wiegt zweifelnd den Kopf hin und her.
Ich bin auch der Meinung, Buchhandlung sind Lebensmittel, das hätte nie geschlossen werden dürfen. Wo ich aber das Problem sehe, es nutzt uns nichts. Wenn wir offen haben, es kommen keine Kunden, wenn niemand auf der Straße ist, nützt das offen haben ja auch nichts. Und da schneidet sich das wieder. Von der Grundidee natürlich, Bücher sind wie Milch und Brot, ein absolutes Muss-Lebensmittel. Aber wenn das keiner einkaufen kommt, weil keiner vorbeigeht und mehr in die Stadt geht, bringt das uns ja auch nichts.
Zurück zur Buchhandlung Lesezeichen in Germering. Dort steht mittlerweile ein Auto bereit zum Ausfahren der Lieferung. 4 bis 5 Stunden wird es heute durch den Ort fahren. Lohnen wird sich das nicht. Aber gerade jetzt in der Krise spürt Inhaberin Katrin Schmidt ihren Idealismus.
Wir und die Bücher sind ja da und die Leute möchten die Bücher haben und das bringen wir zusammen. Also es gibt ja auch gar keinen Grund, jetzt nichts zu machen.
Buchhändler im Corona-Überlebensmodus, Eindrücke von Tobias Krone aus München. Und am Telefon ist jetzt die Verlegerin Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Heute gab es eine Pressemitteilung vom Börsenverein. Umsatzeinbruch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30%, Nebenmarkt boomt. Frau Schmidt-Friedrichs, wie geht es der Branche derzeit? Das klingt relativ dramatisch.
Das ist dramatisch. Das ist nicht nur relativ dramatisch, das ist echt dramatisch.
Eigentlich könnten das ja blendende Zeiten für die Branche sein. Die Vergnügungen außer Haus fallen weg, endlich wieder Zeit zu lesen. Also was wissen Sie denn über das Leseverhalten in Zeiten von Corona?
Also wir haben dazu keine Studie, aber natürlich tun wir nichts anderes rund um die Uhr, als das Ohr am Geschehen zu haben. Zum einen, ja, die Menschen könnten jetzt lesen, bis auf diejenigen, die Homeoffice machen, sich die wenigen Eckchen, wo man Homeoffice machen kann, noch mit dem Partner oder der Partnerin teilen, dann die Kinder noch homeschoolen und die kleinen Kinder, die nicht in der Kita sind, bespaßen. All das ist natürlich auch Stress. Also ein Teil der Bevölkerung fällt leider aus unserem großen Leseempfehlungskanon raus. Ein anderer Teil tut das. Die Buchhandlungen haben hinter verschlossenen Türen zum großen Teil offen. Die Independent-Buchhandlungen strampeln sich die Seele aus dem Leib. Aber ob das wirtschaftlich in diesem Maß uns auffängt, das zeigen die Zahlen eben nicht.
Wo beschafft der Leser sich denn jetzt seine Bücher? Kriegt jetzt Amazon auch gerade noch mal so richtig Zulauf?
Naja, Amazon hat strategisch auf Lebensmittel umgeswitcht und hat bei den Verlagen gar nicht mehr geordert. Wenn Sie schauen, die Lieferzeiten sind bei Amazon im Moment deutlich länger als bei allen Online-Shops von Buchhandlungen, die ich kenne oder überprüft habe. Also man kriegt Bücher, das ist die gute Nachricht. Sie kriegen wirklich alles und auch effektiv schnell bei ihrer Buchhandlung.
Ja, und das klingt ja auch so, was Sie beschreiben, dass das vielleicht die große Stunde der kleinen Geschäfte ist.
Ich habe zumindest den Eindruck, dass wer Kreativität, Engagement, Optimismus und Kraft, vielleicht kommt jetzt noch eine Zutat, die ich vergessen habe, hat, der hat in dieser Phase eine gewisse Chance, nicht unterzugehen. Das ersetzt, wie gesagt, nicht das Kundengeschäft des Alltags. Aber die Buchhandlungen haben sehr, sehr früh angefangen, gute Online-Shops zu betreiben. Übrigens unterstützt von dem sogenannten Zwischenbuchhandel, also den Logistikern, die die Ware von den Verlagen zu den Buchhandlungen bringen. Es sind gute Nachrichten innerhalb der schlechten Nachrichten.
Es gab ja früher mal so eine Website, die hieß buchhandel.de. Könnte man ja jetzt auch fragen, ob der Onlinehandel auch leichter zu vollziehen wäre oder warum ist das eigentlich gescheitert, also so ein zentrales Portal neben Amazon noch einzuführen?
Tatsächlich habe ich in diesen Tagen und Wochen auch Geschichtsunterricht genommen. Damals ist es gescheitert und ich kann Ihnen im Moment nicht genau sagen, warum. Wir haben buchhandlungfinden.de, wenigstens als Buchhandelssuchmaschine. Aber vielleicht wird das Ergebnis dieser Krise auch sein, dass man das Kooperationsmodell buchhandel.de wieder aufblühen lässt. Dazu kann ich im Moment nichts sagen, weil ich glaube, im Moment niemand sich mit der Zukunft wirklich beschäftigt, sondern die sind alle am Überleben und am Kämpfen ums Überleben.
Okay, dann bleiben wir nochmal bei der Gegenwart. Es gibt ja jetzt auch viele Neuerscheinungen, die verschoben werden, ne, in dieser Zeit. Warum eigentlich? Also wäre es jetzt nicht die bessere Alternative, als Buchhandel in diese Lücke zu stoßen und ganz massiv das Lesen und den Buchkauf, und zwar auch den Kauf von Neuerscheinungen, zu bewerben?
Also die Entscheidung zum Erscheinungstermin trifft ja der Verlag. Die Verlage haben größtenteils, nach allem, was ich höre, entschieden, die Neuerscheinungstermine zu verschieben. Das liegt auch daran, dass die Autorinnen und Autoren Angst haben, dass ihr Buch so quasi ins Nichts rutscht. Dazu muss man wissen, dass die Autorinnen und Autoren ganz massiv auch von den Nebeneinnahmen der Lesungen leben. Und die Lesungen sind nun mal nicht da. Und für den Erfolg des Buches auch die Lesungen wichtig sind. Ich weiß von Verlagen, die sagen, wir kommen noch vor der Sommerpause mit den Neuerscheinungen, wenn die Schließung vorbei ist. Ich weiß aber auch von Verlagen, die sehr konsequent jetzt schon eine Verschiebung in den Herbst planen. Es gibt auch Verlage, die sagen, wir versuchen aufs E-Book zu switchen. Also da gibt es einfach, so vielfältig wie die Branche ist, so vielfältig sind die Hoffnungen und die Lösungsansätze.
Es gibt aber doch bestimmt Überlegungen, wie es nach der Corona-Krise weitergeht für die Branche, oder? Also gibt es da schon Strategien, die man andenkt?
Wir sind im Börsenverein im Vorstand im Moment im wöchentlichen Rhythmus am Diskutieren. Die größte Befürchtung ist, Lockdown wird gelockert und wieder angezogen. Das ist, glaube ich, die größte Angst, die wir alle gerade haben. Die größte Hoffnung ist, die Bundesregierung hat so kluge Virologen als Berater, dass sie so lockern und zwar dann möglichst die Buchhandlung zuerst öffnen, dass wir das alles gesund überstehen und dann so wie den Wasserhahn langsam wieder aufdrehen können. Das wäre die Hoffnung.
Frau Schmidt-Friedrich, Sie sind ja selbst Verlegerin eines kleinen Verlages. Wie bekommen Sie denn als Verlegerin diese Krise derzeit zu spüren?
Wir haben unvorstellbar nette Rückmeldungen von unserer Zielgruppe, also von unseren Kundinnen und Kunden. Wir kriegen im Gegensatz zum Buchhandel keine Schokolade, aber wir kriegen viele Bestellungen online. Aber es geht uns ähnlich wie beim Buchhandel. Man arbeitet, wir haben teilweise Kurzarbeit, man arbeitet als Chefs mehr bis zum Umfallen und darüber hinaus für so viel Umsatz, dass es zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, also dass man gerade so eben irgendwie überlebt, und hoffen und bangen in Bezug auf den 20. April. Also ich fühle mich da sehr nah an dem, was ich aus dem Handel höre.
Das sagt Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Friedrichs.
Ich danke Ihnen.
Was mich tröstet.
Hallo, ich bin Monika Gintersdorfer, Regisseurin, und bin bei den Gruppen Gintersdorfer, Klaassen und Lafleur. Was mich tröstet, ist, dass Frühling ist und dass ich nicht in einem Zug sitze oder in einem Flugzeug, sondern stundenlang zwischen Blüten und Knospen spazieren gehen kann. Und was auch gut ist, ist, dass ich jetzt viel, viel öfter mit meiner Mutter spreche, eigentlich fast jeden Tag per Telefon. Und auch, dass es WhatsApp gibt, natürlich schon vor Corona, aber dass es mich nicht mehr so wahnsinnig viel kostet, all die Ferngespräche zu führen, um mit den Leuten, die ich mag und mit denen ich zusammenarbeite, anrufen zu können. Und dann gibt es ja so Zufälle. Zum Beispiel habe ich im Fernsehen The Dallas Buyers Club gesehen. Ein Megafilm über jemand, der, als AIDS noch neu war, selbstständig eine Medikamentenforschung betrieben hat. Und auch tröstlich ist, dass Paul B. Preciado direkt nachdem er erkrankt war, Texte rausgehauen haben, die den Zusammenhang zwischen Biopolitik und Grenzregime beleuchten. Ja, all das ist tröstlich.
Die Regisseurin Monika Gintersdorfer freut sich über den Frühling. Und der Text von Paul B. Preciado, den sie erwähnte, heißt Vom Virus lernen, den finden Sie im Internet oder demnächst bei Suhrkamp. Übrigens ist Monika Gintersdorfer auch zu Gast in der neuen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik. Und sie spricht dort unter anderem über die Situation ihres internationalen Theaterkollektivs, das sich wegen des Coronavirus nicht treffen kann. Der Theaterpodcast zu finden auf deutschlandfunkkultur.de, auf Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. 108 Umzugskartons hat das Georg-Kolbe-Museum in Berlin aus Kanada geschickt bekommen. Es ist ein bislang vollkommen unbekannter Nachlass des Künstlers, der ja ein zwiespältiges Verhältnis zu den Nationalsozialisten hatte. Einerseits ging er auf Distanz, andererseits führten die Nazis ihn auf einer Liste der für das Regime wichtigen Künstler. Seine Skulpturen standen in Wehrmachtskasernen, auf dem Reichssportfeld und bei Adolf Hitler persönlich. Und dieser Nachlass, diese 108 Umzugskartons, die könnten jetzt nochmal Aufschluss geben über den Lebensweg des Künstlers, insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus. Julia Wallner ist am Telefon, Direktorin des Georg-Kolbe-Museums. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Dieser Nachlass, Frau Wallner, stammt im Prinzip von einer Ihrer Vorgängerinnen. Das ist ja schon mal sehr interessant. Das war Maria von Thiesenhausen, Enkelin von Georg Kolbe, und die hat das Museum in den 70er Jahren geleitet.
Ja, sie war im Grunde genommen die Vorgängerin meiner Vorgängerin. Und ich glaube, so ganz ungewöhnlich war das damals natürlich nicht. Also, dass jemand, der so eng mit der Geschichte des Bildhauers verknüpft ist, dann eben auch die Museumsleitung übernimmt und sich da auch in Verantwortung sieht. Sie ist ja aufgewachsen im Nachbarhaus, dem heutigen Café, und hat es also von Beginn an auch sozusagen alles miterlebt, den Aufbau, die Gründung des Museums 1950, und ist dann eben nach Kanada ausgewandert in den Nachkriegsjahren und kam dann nach dem Tod der ersten Museumsleiterin, die ja die Assistentin von Georg Kolbe war, also Fotografin Margit Schwarzkopf. Und als die eben in den 60er Jahren verstorben war, kam dann Maria von Thiesenhausen als zweite Direktorin ans Georg-Kolbe-Museum.
Und die hat auch mit großem Respekt, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, das Erbe ihres Großvaters verwaltet, ja?
So ist es, mit großem Respekt. Es ist in der Tat vorsichtig ausgedrückt. Also sie hat da natürlich mit Argusaugen gewacht, dass das alles sozusagen in ihrem Sinne auch geschieht. Also wissenschaftlich-kritische Arbeit, glaube ich, sieht anders aus, und ein moderner Museumsbetrieb sieht natürlich auch anders aus. Sie hat an bestimmten Stellen Öffnungen zugelassen und auch, sie sagt immer, es war vorher eben so eine Gedenk- und Weihestätte für Georg Kolbe. Diesen Charakter hat sie definitiv aufgelöst. Sie hat Ausstellungen vorbereitet, aber natürlich war sie nur in Teilen kompromissbereit und auch nur in Teilen diskussionsbereit, was eben das Erbe ihres Großvaters angeht.
Was ich interessant finde, ist, dass sie damals offenbar kein Interesse hatte, diese Quellen aufzuarbeiten.
Also sie hat die natürlich teilweise schon publiziert. In den 1980er Jahren hat sie einen Band mit Briefen herausgebracht. Sie hat aber einen großen Teil dieses Nachlasses für privat gehalten. Und das ist natürlich auch etwas, was sich paradigmatisch verändert hat, dass unser Blick auf das, was privat ist, ein ganz anderer ist, glaube ich, als eben noch vor 100 Jahren, als vor 50 Jahren. Und so kann man das fortsetzen. Und insbesondere, glaube ich, für diese Generation, die eben im Nationalsozialismus auch gearbeitet und gelebt hat, die war natürlich offensichtlich ganz besonders vorsichtig mit dem, sozusagen, was man da auch preisgegeben hat. Und sie hat da eben doch sehr stark aussortiert, weil sie es eben für privat hielt.
Jetzt ist sie gestorben im Alter von 90 Jahren. Sie hatten, glaube ich, mehrere Jahre Kontakt mit ihr. Was haben Sie denn jetzt in diesen 108 Kartons, ich finde, das ist so eine beeindruckende Zahl, in diesen, ich sage es nochmal, in diesen 108 Kartons aus Kanada bereits gesichtet? Kann ja gar nicht alles gewesen sein, ne? Also ist ja, ja einfach ist viel Zeug.
Es ist, so kann man das sagen, es ist viel Zeug, und es ist tatsächlich auch sozusagen einerseits, ich meine, sowas passiert einem als Kunsthistorikerin und eben auch als Historikerin, das ist ja wirklich sehr lebendige Geschichte, mit der man hier zu tun hat, passiert einem, glaube ich, nur einmal im Leben. Und es ist eben so, also es gibt schon Teile in dem Nachlass, von denen wusste ich, dass die existieren, ich kannte aber die Inhalte nicht. Und es gibt aber auch Teile, die mich wirklich vollkommen überrascht haben. Also wir waren völlig euphorisiert und auch völlig fassungslos, was wir da gefunden haben. Und eben ein Ordner, den wir gefunden haben, ist ein Ordner zum Kunsthandel 20er und 30er Jahre. Kolbe war von Kassierer und von Flechtheim, also von den beiden großen Galerien in Berlin vertreten. Und Flechtheim, über den wir ja auch schon mal eine Ausstellung im Kolbe-Museum gemacht haben, war eben ein wichtiger jüdischer Kunsthändler, der 1933 nach London emigriert ist. Und es gibt eben Briefe aus der Galerie von vor 33 und eben auch von nach 33. Und gerade diese wichtige, wirklich auch entscheidende Zeit für historische Auswertung, Interpretation und auch Sicht, das ist doch etwas, da kann man so ein Kapitel nochmal ganz neu aufschlagen. Und was wir zum Beispiel auch gefunden haben und was für mich, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel sein wird, sind eben Kalender, Besucherbücher, Telefoneinträge, in den Kolbe und seine Assistentin, also er hatte immer jemand, der eben auch unterstützt hat im Büro und so, aufgeschrieben hat, wer angerufen hat, wer ihn besucht hat und eben auch kleine Notizen. Und diese Kalender umfassen die Jahre 33 bis 47, also bis zu Kolbes Tod. Und da, glaube ich, wird man nochmal sehr viel auch herauslesen können über die Wahrnehmung der Zeit, über diese gravierenden Einschnitte auch und auch den Umgang mit dieser schwierigen Situation.
Das hört sich nach einem Riesenfund an, beziehungsweise Riesennachlass an. Woraus hat sich denn die Kolbe-Forschung bislang gespeist?
Also wir haben im Museum natürlich schon viele tausend Briefe, wobei man immer wieder sagen muss, was wir da gefunden haben, übersteigt die Anzahl der Briefe, die wir haben. Also wir haben natürlich, wie gesagt, etliches im Museum und wir haben manches auch schon in Kopie gekannt. Aber das, was hier sozusagen in Fülle und Konzentration ist, das kannten wir halt bisher noch nicht. Und im Vergleich auch zu vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, vor allem aus diesen entscheidenden und wichtigen Jahren im 20. Jahrhundert, gibt es das einfach in der Fülle gar nicht.
War das klar, dass dieser Nachlass an Sie, an das Georg-Kolbe-Museum geht? Oder haben Sie die Initiative ergriffen?
Ja, also das war, um ehrlich zu sein, harte diplomatische Arbeit, weil das ist nicht immer ganz leicht zwischen Museumsdirektorinnen und Enkelinnen. Und da geht es natürlich viel um Deutungshoheiten. Georg Kolbe hat seine Frau mit 45 Jahren, also Benjamine Kolbe war 45 Jahre, als sie verstarb. Und damals schon gab es Gerüchte, dass das ein Selbstmord gewesen sein könnte. Und Frau von Thiessenhausen, also die Enkelin, teilte diese Auffassung nicht. Und da war so ein riesen Forschungsstreit. Das kann man sich dann manchmal gar nicht vorstellen, an was sich solche Dinge entzünden. Aber es sind eben gerade diese Vorstellungen auch von privaten Dingen und eben auch, was ist denn überhaupt privat, die da schnell zu Misstönen führen. Und dann geht es dann natürlich auch um Deutungshoheiten. Und ich meine, jemand, der so lange die Briefe dann eben nicht rausgibt, der hat natürlich auch eine bestimmte Vorstellung davon, was mit den Briefen passiert oder vielleicht zumindest, was nicht mit ihnen passieren soll. Also sie hatte da doch offensichtlich lange Zeit eben kein ausreichendes Vertrauen ins Museum. Und zudem gab es natürlich auch den Vorwurf meiner Vorgängerin, dass sie so vieles außer Landes geschafft hat. Also da war ja auch Kunst mit dabei, zum Beispiel ein Gemälde von Max Beckmann und etliches andere, also über 100 wunderbare, schöne Originalzeichnungen. Und da hatten die schon so manchen Streit auch auszuhalten und dass das jetzt wieder zurückkam. Ich glaube, sie hat es am Schluss dann doch auch begriffen, dass eigentlich das eine wunderbare Möglichkeit ist und dann auch eben Vertrauen zu mir so weit gefasst, dass wir das ordentlich aufarbeiten und dass es einfach am Kolbe-Museum, der Kolbe-Nachlass am besten aufgehoben ist.
Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch, Frau Wallner.
Ja, vielen Dank.
Julia Wallner, Direktorin des Berliner Georg-Kolbe-Museums, das nun über einen umfangreichen Nachlass des Künstlers verfügt. Frau Wallner, wann machen Sie wieder auf, das Museum?
Ja, wir hatten heute ein Gespräch mit dem Kultursenator. Mal schauen. Also unsere Planungen gehen so auf September, aber ich hoffe, dass wir vorher vielleicht schon unter eingeschränkten Bedingungen aufmachen können. Wir bemühen uns redlich und freuen uns unglaublich, denn ein Museum ohne Besucherinnen ist wirklich eine traurige Angelegenheit.
Viel Glück und vielen Dank.
Ja, danke schön. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Christian Riedel.
Die Bundesregierung will das Goethe-Institut und seine Kulturpolitik im Ausland vor schmerzhaften Konsequenzen durch die Corona-Krise bewahren. Es dürfe auf keinen Fall Einschnitte in die Struktur der Kulturpolitik geben, sagte Außenminister Maas in Berlin. Daher wolle man mit zusätzlichen Geldern helfen, kündigte der SPD-Politiker an. Bis auf eine sind derzeit weltweit alle 157 Einrichtungen des Goethe-Instituts für den Publikumsverkehr geschlossen. Traditioneller Kern der Einrichtung ist die Spracharbeit. Sprachunterricht im Ausland ist zudem Teil der im Grundgesetz festgelegten Aufgaben des Auswärtigen Amtes in der Kulturpolitik. Mit der Corona-Krise ist im März eine riesige Finanzlücke beim Goethe-Institut entstanden, weil viele Sprachkurse storniert wurden. Im leeren Petersdom hat Papst Franziskus die Feiern der Kar- und Ostertage eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Gründonnerstagsmesse zum Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu praktisch ohne Teilnehmer statt. Außer Personen mit liturgischen Aufgaben waren nur rund ein Dutzend Ordensfrauen, Geistliche und Laien in getrennten Bänken dabei. Lisa Weiß.
Er komme nicht umhin, an die Priester zu erinnern, die ihr Leben dem Herrn darbringen, die Diener sind, sagte Franziskus. In diesen Tagen seien mehr als 60 von ihnen in Italien gestorben, die den Kranken in den Krankenhäusern beigestanden sind, auch zusammen mit Ärzten und Krankenpflegern. Sie seien die Heiligen von nebenan, so der Papst. Während am Gründonnerstag traditionell des letzten Abendmahls gedacht wird, steht der Karfreitag im Zeichen der Kreuzigung von Jesus Christus. Die Kreuzwegsprozession am Abend findet allerdings nicht wie sonst mit zehntausenden Gläubigen am Kolosseum statt, sondern auf dem Petersplatz. Franziskus wird dabei fast alleine sein.
Die tschechische Regierung stellt umgerechnet knapp 40 Millionen Euro für Kulturschaffende bereit, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. Das Kabinett habe das Ausgabenpaket gebilligt, teilte eine Sprecherin des Kulturministeriums mit. Das Förderprogramm zur Rettung der Kultur richtet sich zum einen an etablierte Theater, Museen, Galerien und Orchester. Zum anderen sollen freischaffende Künstler unterstützt werden, die in der aktuellen Situation alternative Internet- und Multimedia-Angebote entwickeln. Berlin stellt 30 Millionen Euro Soforthilfe für existenzbedrohte private Kultureinrichtungen in der Stadt bereit. Das hat der Senat beschlossen. Die Hilfen seien unter anderem gedacht für private Kabaretts, Bühnen, Orchester, Clubs und Museen, die sich in einer unmittelbar existenzgefährdenden Situation befinden, sagte Kultursenator Lederer. Durch die Schließung von Kultureinrichtungen von einem Tag auf den anderen wegen der Corona-Pandemie seien keine Eintrittsgelder und Ähnliches mehr geflossen. Das sei für private Anbieter noch kritischer als für öffentliche Einrichtungen, so der linken Politiker. Mateusz Szymanowska wird ab Juni künstlerischer Leiter der Berliner Tanztage. Gleichzeitig wird er die Position des Tanzdramaturgen der Sophiensäle übernehmen. Szymanowska ist Dramaturg und Kurator im Bereich Choreografie, Tanz und Performance. Er hat in Warschau und Berlin Kultur, Theater und Tanzwissenschaften studiert. Szymanowska wird in Berlin Nachfolger von Anna Mülter, die nach Niedersachsen wechselt. Die Berliner Tanztage sind ein auch überregional bedeutsames Festival für Nachwuchschoreografinnen und Choreografen.
Das waren die Kulturnachrichten von und mit Christian Riedel. Seit Wochen hagelt es Absagen wegen der Corona-Krise. Und dazu gehören auch Absagen von renommierten Sommerfestivals der Klassikszene. Also die Bayreuther Festspiele wurden überraschend schnell abgeblasen. Die Bregenzer Festspiele stehen noch auf der Kippe, ebenfalls die Salzburger Festspiele. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat sich bei den Veranstaltern umgehört. Herr Fuchs, wie sieht es denn aus? Können wir uns schon mal von all diesen Festivals in dieser Saison verabschieden?
Also es sieht auf jeden Fall so aus, dass alle Festivals, die noch irgendwie vorhatten, im Mai oder Juni zu spielen, zum allergrößten Teil oder mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden. Das ist, denke ich, klar. Es gibt noch Ausnahmen, die Münchner Biennale für Neues Musiktheater etwa. Sie versucht, ein dynamisches Festival zu machen jetzt, um darauf zu reagieren, was möglich ist. Also Produktionen, die man vor Ort im kleinen Rahmen vielleicht noch kurzfristig entwickeln kann, noch zu zeigen und größere Produktionen zu verschieben. Das wäre dann im Mai. Ludwigsburg will Ende Mai ein paar Veranstaltungen wenigstens noch präsentieren. Aber dann kommen wir eben schon langsam, aber sicher in den Sommer hinein. Und das sind natürlich die ganz großen Festivals zu nennen. Also mit Salzburg steht total auf der Kippe. Die hätten 100-jähriges Jubiläum jetzt eigentlich. Da denkt man nach, eventuell wohl so etwas wie Go Local zu machen. Also das ist ein Gerücht jetzt wohlgemerkt, dass man also tatsächlich auf große Gastorchester etwa verzichtet und mit lokalen Musikerinnen und Musikern oder zumindest Österreichern das Ganze macht. Ist ja eine Option auch. Und ansonsten ein kleiner Blick vielleicht auch mal an dieser Stelle ins Ausland. Ich habe jetzt gerade die Tage recherchiert, wie das in Großbritannien und auch in Frankreich aussieht. Großbritannien, Glyndebourne versucht tatsächlich noch einen Teil der Saison zu retten, wie manch anderes Opernfestival Open Air dort auch. Und erstaunlicherweise ist Frankreich total cool. Also sowohl Aix-en-Provence als auch Avignon, da wird gesagt, ja, wir reagieren kurzfristig, aber wir versuchen das Programm ziemlich komplett zu machen. Wenn man auf der anderen Seite liest, was dort die Verantwortlichen für die Kultur sagen, dass man damit rechnet, dass bis zum Herbst in Frankreich keine kulturelle Veranstaltung mehr stattfindet, beißt sich das ziemlich.
Weil Sie das gerade mit diesem Go Local erwähnt haben. Also man will quasi vorbeugen, dass ausländische Künstler dann doch nicht ins Land kommen, oder was ist der Grund dafür?
Ja, das Konkrete ist, wenn man auf Salzburg kommt, natürlich, dass da sowohl das Publikum wie auch die Künstlerinnen und Künstler natürlich sehr international sind. Und das geht jetzt gar nicht darum, oder nicht nur darum, ob die jetzt einreisen können, also ob zum Beispiel zu einer Produktion der Oper Boris Godunow das entsprechende Team, ja, die entsprechenden Sänger überhaupt ins Land kommen, sondern ob man auch das entsprechend internationale Publikum bekommt, ob die ins Land kommen können und ob die das tatsächlich dann auch am Ende oder noch mitten in so einer Krise wirklich machen wollen. Ich habe so ein bisschen bei dem ein oder anderen auch etwas kleineren Festival den Eindruck, dass man das vielleicht sogar jetzt genutzt hat, um zu sagen, naja, bevor wir dann am Ende eine Auslastung von 30-40% haben, lassen wir es lieber gleich sein. Ein ganz merkwürdiger Fall ist zum Beispiel Erl, die Klaviertage, die jetzt dieser Tage stattgefunden hätten. Da hörte man, dass also der Landeshauptmann von Tirol, dem Intendanten Bernd Löwe, gesagt hat, also ja, er kann das veranstalten, aber wenn es eine einzige Corona-Infektion gibt, muss der Intendant Löwe persönlich haften. Das ist natürlich grotesk und fast schon unfreiwillig komisch, weil damit kann natürlich niemand arbeiten, muss man das absagen. Und auf der anderen Seite gibt es eben einen Aspekt, der, finde ich, viel zu wenig noch diskutiert wurde im Moment. Mir hat eine Konzertveranstalterin gesagt, das Problem ist, ich kann gar nicht einfach Dinge absagen im Vorfeld so leicht. Dann habe ich Regressklagen unter Umständen von den Künstlern am Hals. Also bis 19. April finden hier keine Veranstaltungen statt. Das heißt, wenn ein Kammerkonzert für den 20. April, wo auch immer in Deutschland geplant ist, muss das im Grunde genommen stattfinden, weil dann der Aspekt der höheren Gewalt oder wie es konkret hier heißt, der behördlichen Allgemeinverfügung im Moment nicht gilt. Also im Grunde ist schon, finde ich, da tatsächlich die Politik auch jetzt gefragt, wie man damit umgeht, dass man zum Beispiel sagt, egal wie diese Maßnahmen, die wir haben, weitergehen, wir sprechen zumindest so eine Allgemeinverfügung aus, sagen wir mal bis weiß ich nicht, 20. Juni, damit die Veranstalter einfach rechtliche Sicherheit haben, dass sie bis dahin ihre Sachen überhaupt absagen können, ohne dann am Ende noch in riesige Prozesse verwickelt zu werden.
Jetzt schauen wir noch mal kurz auf Bayreuth. Wurde ja abgesagt bereits, obwohl die Festspiele erst im Juli begonnen hätten. Daran gab es ja dann auch Kritik. Liegt das einfach an der Bedeutung des Grünen Hügels, dass einige darauf einfach nicht verzichten wollen, oder hat es andere Gründe?
Also ich fand die frühe Absage ein bisschen eigenartig. Es ist natürlich ein großes Pech gewesen, dass in diesem Jahr ein neuer Ring mit eben dann 4 Premieren eigentlich anstand. Nun weiß ich nicht, ob es wirklich völlig ausgeschlossen gewesen wäre, zu sagen, gut, das können wir in dem Jahr nicht machen. Aber wir können ja ein paar Wiederaufnahmen spielen und vielleicht auch insgesamt 5-6 Schließtage im Sommer machen und irgendeine Lösung finden, sogar jeden zweiten Platz zu besetzen, ein Rahmenprogramm anzubieten, was die Stadt jetzt versucht, im ganz Kleinen tatsächlich zu machen, weil die sagen, wenn wir eine Saison ohne Touristen haben, ist es sozusagen, sind wir alle finanziell am Ende dort. Das ist ja das. Die Stadt lebt ja auch nur von dem Sommer im Grunde oder im Wesentlichen. Also, dass man da kreativ rangeht. Und das war gerade auf einer auch nur im Internet übertragenen Konferenz aus Salzburg auch zu hören, dass also zum Beispiel Olaf Mahninger von den Berliner Philharmonikern sagt, nach dieser Krise werden wir das ändern. Wir werden nicht mehr als Orchester, gilt auch natürlich für Opernensembles, so durch die Welt schätten wie bisher, sondern wenn, dann machen wir eine Residenz, einmal eine Woche, aber nicht 5 Städte sozusagen in 4 Tagen, wie das bis jetzt war. Das heißt, da merkt man schon, dass auch bei den Big Players tatsächlich ein Umdenken ist, um an den Strukturen grundsätzlich was zu ändern. Also hat man sozusagen eine Entschleunigung, die sich durch diese ganze Krise jetzt beschleunigt. Das ist vielleicht einer der positiven Aspekte, aber ich finde es insgesamt, es ist sehr viel Wildwuchs, sehr viel Durcheinander und wie gesagt, auch die rechtliche Unsicherheit, denke ich, die wird uns noch zu schaffen machen in den nächsten Wochen.
Krisenstimmung auch im Opernfestivalbetrieb. Einschätzungen waren das von unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs.
Kunst im Augenblick.
Wir haben unsere Kritikerinnen und Kritiker nach ihrem Werk zur Stunde gefragt. Und was unserem Theaterkritiker Janis Elbira zur aktuellen Krise einfällt, das passt eigentlich genau zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben.
Wenn ich heute jemandem ein Stück empfehlen dürfte, dann wäre das ein Klassiker, der eigentlich immer geht, aber gerade wieder besonders aktuell ist, nämlich Ein Volksfeind von Henrik Ibsen. Es geht darin um ein verseuchtes Kurbad in einem kleinen norwegischen Ort, der von diesem Bad wirtschaftlich vollkommen abhängig ist. Der Arzt, der das herausfindet, dass dieses Bad, ausgerechnet dieses Bad, die Bewohner krank macht, kämpft um diese Wahrheit, kämpft gegen eine Dorfgemeinschaft, die von ihrem Wohlstand nicht abrücken und das Bad eben nicht schließen will. Und es stellen sich dieselben Fragen, die sich uns heute gerade auch stellen, nämlich wie weit würde man gehen, um diesen Wohlstand zu erhalten? Würde man wirklich Menschenleben riskieren? Was gilt ein schöner Bürgersinn, wenn er eigentlich nur darauf basiert, dass alle es gewohnt sind zu haben und nichts geben müssen, keine Einschränkungen hinnehmen müssen? Der Arzt verliert bei Ibsen den Glauben an diese bürgerliche Gesellschaft. Sie ist für ihn verpestet. Sie beruht auf dem Fundament der Lüge. Ich hoffe, dass das für uns nicht gilt. Wir können jetzt und in den kommenden Wochen darüber mitentscheiden. Und vielleicht hilft es uns bei dieser Entscheidung, ab und zu nochmal in den Volksfeind von Henrik Ibsen zu schauen.
Janis Elbira über Henrik Ibsens Stück Ein Volksfeind in unserer Reihe Kunst im Augenblick. Der Balkon hat in Corona-Zeiten eine ganz neue Bedeutung bekommen, als kleine Flucht unter dem immer blauer werdenden Frühlingshimmel, als Ort, von dem am Abend medizinisches Personal beklatscht wird, gemeinsam gesungen, musiziert wird. Und manchmal werden aus solchen Balkonkünstlern sogar Stars. Einer lebt in Paris in der Rue Saint-Bernard und er veranstaltet von oben regelmäßig Quiz. Katrin Hondel.
Mittwochabend, 20 Uhr in der Rue Saint-Bernard, Paris 11. Arrondissement. Wie überall in Frankreich gibt es Applaus für das Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Aber nur hier geht es danach weiter mit der Quizshow Question pour un Balcon. Im Haus mit der Nummer 5, oben in der letzten Etage am Fenster, steht in rotem Pulli und mit einem voluminösen Collier aus Klopapierrollen der Schauspieler Noam Cardozo und begrüßt seine Nachbarn, beziehungsweise die beiden Teams der Quizshow. Auf der einen Seite die Leute mit den geraden Hausnummern, auf der anderen das Team ungerade Nummern. Aber bevor es losgeht, gibt es noch etwas zu feiern. Carole in Haus Nummer 11 hat heute Geburtstag. Dann schnell noch ein extra Applaus für Nachbarin Justine, die Soldatin der Straße, wie Noam sagt, die im Krankenhaus Corona-Kranke pflegt. Und das Quiz kann losgehen.
Quel est l'instrument de musique préféré de Lisa Simpson?
Wer nun zuerst Saxophon gerufen hat auf die Frage nach dem Lieblingsinstrument von Lisa Simpson, egal. Noam entscheidet, das Kind im Haus gegenüber gewinnt. Weiter geht's. Wie viel Kilo wiegt eine Tonne? Und dann, wie jeden Abend, die beliebte Joghurtlied-Frage. Wer hat den Song zuerst erkannt? Egal, hier geht es eindeutig um ein bisschen Spaß am Ende des x-ten sozial distanzierten Ausgangssperretages. Obwohl, es gibt ja auch den Videobeweis. Gleich mehrere Kameraleute mit fetten Paparazzi-Objektiven sind an diesem Abend in der Rue Saint-Bernard. Auch eine Reporterin der Nachrichtenagentur Reuters. Denn Noam Cardozo ist mit seinem Balkonquiz ein Social-Media-Star geworden. Seine Instagram-Videos aus der kleinen Pariser Straße werden weltweit tausendfach geliked. Anfangs gab es bei Noams Balkonquiz zum Spaß Nudeln oder Klopapier zu gewinnen. Heute sind es Rucksäcke, T-Shirts oder ein Wocheneinkauf für zwei im Supermarkt. Denn der Social-Media-Erfolg hat Sponsoren angezogen und Noam Cardozo nutzt sie für gute Taten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Firmen haben mich kontaktiert, erzählt er am Telefon, damit ich den Nachbarn intelligente Geschenke machen kann. Lebensmitteleinkäufe zum Beispiel. Jetzt gibt es tolle Sachen zu gewinnen und ganz wichtig, die Sponsoren haben sich zu Spenden verpflichtet für die Krankenhäuser und die Coronavirus-Forschung. Und in der Rue Saint-Bernard spendiert der brillante Noam Cardozo seinen Nachbarn jeden Abend Spaß und Unterhaltung.
Ein einfaches Quiz vom Balkon generiert einen neuen Social-Media-Star. Aus Paris berichtete Katrin Hondel.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. Zweite Staffel.
Um Widerstandskräfte geht es diese Woche in unserer Radiokunstreihe, die unter den Umständen der Kontaktsperre entstanden ist. Also keine großen Studioproduktionen wie sonst üblich, sondern schnell und aktuell von zu Hause produziert. In der zweiten Staffel der Radiokunst im Aufnahmezustand ist die Klangkunst dran und im heutigen Stück setzt die Autorin Antje Greie-Ripatti Sounds aus Accra ein. Sie nennt ihre Strategie zur Stärkung der Abwehrkräfte ziviler Ungehorsam.
Eine Freundin verbringt die Corona-Ausgesperre und das Reiseverbot in Accra, Ghana. Dem wilden Gewimmel sind die fast leeren Straßen gewichen. Das Zuhören ist dringender geworden.
Nicht dem männlichen Mainstream-Marxismus oder dem
Arbeiterbewegungsmarxismus. Ich took signatures in that afternoon. We collected 2000 signatures.
Die Wissenschaftlerin und Aktivistin
wirklich auch nicht mehr weiter wusste, weil mir die ganze Zeit diese Lösung versprochen
hat. Dass nicht ein Staat kommen muss, um dein Problem zu lösen, sondern dass es eine
Aufforderung zum zivilen Ungehorsam
und dann das Problem ist Geschlechterverhältnis.
So, you have to first come together and want to see you have to see.
Antimilitarismus.
To avoid destabilizing the climate so that we have the best possible chance to avoid setting off irreversible chain reactions.
Entschlossenheit.
Moment mal, Junge. Hallo, das sehen wir aber ganz anders. Und jetzt reicht uns das, ja? Jetzt hat das jemand anders gemacht.
Wir haben mit der psychischen Entschuldigung gemacht.
Der digitalen, kolonialen Expansion widerstehen.
Of course. And the woman wanted to go to the Clemens
House. Diesem Projekt Kapitalismus, nenne ich jetzt auch mal Projekt.
Eine andere Welt ist möglich.
Aufforderung zum zivilen
Ungehorsam. Das Zuhören ist dringender geworden.
Ich habe festgestellt, dass wir wirklich ein Problem damit haben, dass Menschen nicht ausreden können, weil die Debatten so schnell sind und so kurzlebig, und weil wir uns eben
feministische Reaktionen.
I wonder if you can give us some of your thoughts about the relationship.
Exakt sein muss. Das heißt, dieses Buch war auch ein Versuch,
das Immunsystem aufbauen.
Aber im Wesentlichen ist es schon so, und das ist nicht, weil wir so bösartig sind.
Ja, dieses Verfehlen eigentlich der Europäischen Union, diese Geretteten, egal woher die jetzt kommen und wer die gerettet hat, irgendwie gerecht aufzuteilen und diese Verantwortung zusammen zu übernehmen.
Antifaschismus.
Open. It has to be created, unless it comes to the open, fight it. You cannot fight it. There you have to create this kind of openness.
Was ich erinnere, ist das, was Marx in Feminism.
Friedensarbeit.
Nach 16 vollen Tagen keine Hilfe von niemandem, nichts.
Die Intersektionale.
This is my message. This is what I want you to focus on.
Das war zuletzt Greta Thunberg in dem Klangstück von Antje Greie-Ripatti in unserer Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand, die wir nächste Woche fortsetzen. Die nächste Fazitausgabe, die gibt's bereits morgen am Karfreitag. Das war's für heute. Ich bin Marietta Schwarz, sage Tschüss und gute Nacht.